Mama und Papa haben das gegründet, wir durften nachfolgen und es war für uns lange Zeit klar, dass wir es auf gar keinen Fall machen möchten. Und haben dann aber zum Glück uns gefragt, ob wir es irgendwann bereuen werden, wenn wir es nie versucht haben.
Du gehst einfach tough deinen eigenen Weg und einfach auch zu sehen, wenn man diesen Weg einschlägt, was alles möglich ist. Und ich glaube, wenn man sich auch so auf diese Persönlichkeitsentwicklung in dem Prozess von einer Nachfolge einlässt, dann kann man einfach richtig viel erreichen.
Wir wünschen uns schon, dass Eltern in Zukunft stolz drauf sind, wenn ihre Kinder ein Handwerk lernen. Ich glaube, dass wir nach wie vor ein großes Feld zwischen beruflicher und akademischer Bildung haben und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen beide Wege.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen.
Hello und herzlich willkommen zurück bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Heute mit einer Special-Folge, denn ich habe nicht nur einen, sondern direkt zwei ganz tolle Gäste hier bei mir sitzen. Und zwar Romina und Olivia Haller. Ich habe die beiden zu mir nach Hause eingeladen tatsächlich. Die beiden sind Geschäftsführerinnen von Haller Raumgestaltung, einem Familienbetrieb im Raumausstatterhandwerk. Hier aus der Bodenseeregion, also aus meiner Heimat. Und Haller hat sich dem Thema stilvolle Wohnkultur verschrieben. Was das genau bedeutet, was das alles beinhaltet, da kommen wir bestimmt nachher noch drauf. Auf jeden Fall kenne ich die beiden schon aus meiner Jugend. Aber wir haben tatsächlich erst berufliche Berührungspunkte seit diesem Sommer. Und weil die beiden ein absolutes Power-Duo sind und ganz, ganz viel Energie mitbringen, Unternehmergeist, eine ordentliche Portion Mut, das kann ich vorwegnehmen. Und auch ja, diesen Willen mitbringen, einfach was bewegen zu wollen. Aus diesem Anlass habe ich die beiden gefragt, ob sie Lust haben, Gast oder als Gast in diesem Podcast, ihr Wissen und ihren Weg mit mir und euch zu teilen. Und ich freue mich, dass die beiden Ja gesagt haben und wir jetzt hier sitzen. Heißt, ihr hört uns heute hier als Frauentrio, die geballte Kraft und jede eigene auch mit ihren Gedanken, Erfahrungen, Impulsen. Und ich freue mich auf diese neue Erfahrung, zu dritt das Ganze aufzunehmen. Ich freue mich auf alles, was die beiden gleich mit mir teilen und was damit auch eure Ohren erreichen darf. Und würde sagen, wir starten jetzt rein, weil jetzt habe ich viel erzählt. Und vielleicht, weil ich es gerade schon so angedeutet habe mit, ihr seid Geschäftsführerin, ihr seid bei Haller Raumgestaltung, ihr heißt beide Haller mit Nachnamen, da liegt natürlich nahe, dass das dass ihr nicht die erste Generation seid, ihr seid ein Familienbetrieb und deswegen nehmt uns mal mit, seit wann seid ihr bei euch im Familienbetrieb, wie lief das ab, also wann seid ihr eingestiegen und vor allem, wann wusstet ihr, wir wollen das machen, wusstet ihr das zusammen, wusstet ihr das jede Einzelne, die eine hat angefangen, die andere ist nachgezogen, was ist eure Geschichte hinter dem Start im Familienbetrieb und im Handwerk?
Also sehr cool, Hannah, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns total, vor allem in so gemütlicher Atmosphäre, unser absolutes Highlight heute. Und wir sind tatsächlich jetzt fast 5 Jahre im Familienunternehmen. Das heißt, es ist schon ein bisschen her, aber trotzdem noch eine relativ überschaubare Zeit. Und du hast schon richtig gesagt, Mama und Papa haben das gegründet, wir durften nachfolgen und es war für uns lange Zeit klar, dass wir es auf gar keinen Fall machen möchten. Und haben dann aber zum Glück irgendwann uns gefragt, ob wir es irgendwann bereuen werden, wenn wir es nie versucht haben, ob wir dann eine Midlife-Crisis kriegen oder was die Folgen sind. Und haben dann entschieden, dass wir das gemeinsam starten werden möchten und sind sehr dankbar, dass wir uns auf diese mutige Reise begeben haben. Und heute können wir stolz sagen, dass es genau das Richtige für uns beide darstellt.
Okay, das heißt, ihr habt auch diese Entscheidung ausschließlich als Duo getroffen und gesagt, wenn, dann machen wir es zu zweit?
Ja, also es war tatsächlich so, dass für uns klar war, wenn wir das machen, dann auf jeden Fall zusammen. Also das war tatsächlich schon immer klar. Wir haben sehr unterschiedliche Stärken und Talente. Auch von unserer gesamten Persönlichkeit sind wir sehr unterschiedlich. Und dementsprechend wussten wir auch, dass wir einfach im Duo stark sind und aber auch, dass wir uns der Aufgabe nur im Duo stellen möchten.
Jetzt seid ihr nicht genau gleich alt, offensichtlich. Das heißt, wie lief das zeitlich ab? Weil theoretisch musst du, Olivia, ja noch in der Ausbildung oder im Studium gewesen sein. Und wann war der Zeitpunkt, wo ihr beide fertig wart mit eurem Ausbildungsweg und gesagt habt, okay, jetzt sind wir soweit und können beide gemeinsam ins Unternehmen eintreten?
Romina war gerade fertig mit dem Master, also das war eigentlich perfekt, und ich mit dem Bachelor letztendlich. Und dann war das ein richtig gutes Momentum, als wir auf dem Sofa saßen und gesagt haben, boah, jetzt lass uns doch mal Papa fragen und was sie davon halten, wenn wir ein halbes Jahr Testlauf machen. Und so ist es natürlich perfekt aufgegangen von dem Zeitlichen und sind dann Vollgas reingestartet, auch mit gleich sehr großen Projekten. Also unter anderem auch eine Softwareumstellung, natürlich einer der größten Change-Prozesse, die man, glaube ich, in einem Unternehmen durchführen kann. Und dann gefolgt natürlich von meinem Herzensprojekt Marken Redesign. Und ja, dann das eine Projekt das andere überschlagen und war natürlich eine super spannende Reise. Und wir sind, würde ich sagen, immer noch mittendrin.
Und zack, war das halbe Jahr um, der Probelauf nimmt, also das ist jetzt nicht so ganz üblich. Wie kamst du? Ich hatte mehrere Fragen. Also erstmal finde ich ganz spannend, dass die Formulierung von dir, Romina, vorher war, wir dürfen nachfolgen, was schon mal impliziert, dass es bei euch nie in der Familie so ein Muss war. Das, also vielleicht da so, prinzipiell sollte es nie ein Muss sein, aber manche Kinder verspüren das vielleicht, oder vielleicht ist eine gewisse Erwartungshaltung auch da, die einfach von den Eltern bewusst oder unbewusst vermittelt wird. War das bei euch der Fall oder gab es dieses Müssen nie oder gab es mal ein Müssen? Dann habt ihr euch dagegen gestellt, solange bis es für euch ein Dürfen wurde. Wie haben eure Eltern das gehandhabt?
Voll gute Frage, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Kinder, aus die im Unternehmen aufwachsen, wirklich eine Pflicht haben, das weiterzuführen, vor allem, wenn es eben in eine weitere Generation geht. Also ich würde mal sagen, so ab der dritten Generation zerstörst du ja eigentlich einen Lebensweg von mehreren Generationen, der quasi nicht weitergeführt wird. Mhm. Und da hatten wir den riesen Luxus, dass wir halt in Anführungszeichen erst die zweite Generation sind, hat Vor- und Nachteile zugleich natürlich, aber wenn wir jetzt gesagt hätten, nee, dann wäre das halt einfach ein Projekt gewesen, was Mama, Papa damals gemacht hätten, und es hätte dann halt irgendwann geändert. Deshalb, ja, glaube ich, dass wir da echt einen sehr großen Vorteil hatten, und wir dürfen nachfolgen, weil wir tatsächlich die komplett freie Entscheidung hatten. Und wir haben das erst viel später rausgefunden, dass das nicht normal ist. Wir durften unsere beruflichen Wege selber wählen. Wir hätten Nein sagen können. Wir haben auch lange Nein gesagt. Und wir durften dann aber auch Ja sagen. Und das ist schon ein großes Geschenk, was aber natürlich auch mit einer großen Verantwortung einhergeht.
Mhm. Was glaubt ihr, war der Grund, oder was waren die Gründe? Vielleicht wisst ihr sie auch ganz direkt, dass ihr lange Nein gesagt habt. Und der Grund, warum ihr Ja gesagt habt, ist, weil ich es vorher richtig wahrgenommen habe, dass ihr irgendwann Angst hattet, dass ihr vielleicht was verpasst, oder dass ihr quasi, dass es doof war, dass ihr irgendwann rückblickend sagt, hätten wir mal. Und das war quasi der Grund fürs Ja. Aber was waren die Gründe, jahrelang erst einmal im Studium, Schulzeit vielleicht auch danach zu sagen, nee, wir machen das nicht?
Also grundsätzlich war es schon so, dass wir halt das Unternehmen hautnah vor der Nase hatten. Also wir wohnen direkt oder haben einfach das Wohnhaus direkt neben dem Geschäft gehabt. Das heißt, man hat einfach immer die Konfrontation damit gehabt. Auch am Wochenende sind Mitarbeiter natürlich an der Haustüre gestanden, haben Fragen gehabt, haben sich gemeldet. Natürlich die ganzen Gespräche am Mittagessen, Abendessen gingen rund eben immer ums Geschäft. Und das war natürlich ein Riesenfaktor, wo wir einfach auch gemerkt haben, dass die Verantwortung auch damit einhergeht, dass man rund um die Uhr sich Gedanken macht und in den Themen drin steckt. Und da haben wir einfach gesagt, boah, es wäre für uns, glaube ich, schöner, einfach da auch eine Trennung drin zu haben zwischen dem Unternehmerischen und dem ganzen, ja, Arbeitsalltag und einem privaten Leben, dass es einfach noch stärker so diese zwei Bereiche sind und man auch entspannt dann am Abend irgendwie zur Ruhe kommen kann und sich anderen Themen widmen.
Mhm. Da frage ich jetzt mal ganz frech nach, wie gut, das war ja damals quasi eure der Anspruch und der Wunsch, dass es diese Trennung gibt oder dass es vielleicht auch anders läuft, wie es dann, wie ihr es als Kinder erfahren habt. Wie gut glaubt das jetzt im Tatsächlichen?
Also ich würde sagen, dass man da sehr schnell in das Fahrwasser kommt von den Eltern, beziehungsweise von dem, was man gewohnt ist auch, weil man es einfach auch so kennt. Und wir sind auch, wenn wir was machen, dann immer mit 100% dabei. Also ich glaube, das haben wir einfach auch so mitbekommen. Und gleichzeitig ist das gerade auch eine ganz große Lernsession für uns, dass wir merken, okay, man nimmt halt doch einfach viel mit nach Hause von den Themen und von, ja, dem, was über den Tag passiert ist. Und wir dürfen da einfach auch noch dran wachsen und arbeiten, dass man da noch entspannter wird und gelassener wird. Und da fand ich es aber richtig cool, dass Mama und Papa letztes Mal gemeint haben, das kommt tatsächlich einfach dann über die Zeit und über die Erfahrung, dass man, wenn man einmal den Prozess durch hat oder auch das Thema, dann beim zweiten Mal, wenn das einen sozusagen trifft oder eben auf einen zukommt, dann wird es einfach noch leichter und entspannter. Also ich glaube, da geht es um den Prozess und ums tägliche Wachsen und allein das Bewusstsein hilft natürlich auch schon an sich.
Ich glaube auch, ich glaube, das Erste ist das Bewusstsein und dann aber vielleicht auch zu erkennen, dass das vielleicht was ist, was in der Selbstständigkeit nie so der Fall sein wird. Also ich verstehe das, ich habe auch einen selbstständigen Papa, dass man auch lang als Kind oder als Jugend dann so denkt, ich will das nicht, weil ich will nicht, dass das mal das Thema ist und das jetzt mit einem anderen Blickwinkel sieht und sich vielleicht schon denkt, okay, ich möchte meinen Kindern mal ermöglichen, dass wir nicht immer beim Mittagessen darüber sprechen. Gleichzeitig würdet ihr sicherlich dadurch viel mehr zu den Unternehmerinnen, die ihr heute seid, durch alles, was ihr da am Küchentisch mitgehört habt. Also erkennt man vielleicht erst rückblickend, dass es ganz sicher ein zweischneidiges Schwert ist, aber dass es halt wie immer so für und wider hat und nicht alles an dem, was ihr da mitgenommen habt und dass das Geschäft omnipräsent war und das euch vielleicht eine Zeit lang gestört hat und auch zu Recht gewissermaßen stört, euch heute irgendwie halt auch hilft und euch auch stark als Person geprägt hat. Und ich finde, so ein Reframing passiert ja häufig erst, wenn man dann selber mal im Berufsalltag angekommen ist.
Voll, und man hat auch ein ganz anderes Verständnis nochmal für bestimmte Situationen, vielleicht auch aus Kindheitstagen, warum vielleicht auch Mama, Papa so waren, wie sie waren. Und das, was du ansprichst, dass die Prägung einen einfach lebenslänglich irgendwie begleitet, das ist so besonders, weil wir haben natürlich auch super viele positive Momente. Jetzt gerade unsere Messearbeit. Also wir haben sehr früh schon gelernt, auf der Messe einfach Kaltakquise mit Kunden zu machen. Geil, ja. Natürlich, also viele schrecken da immer zurück, aber da wir es von Kind an gelernt haben, schrecken wir halt einfach im Verhältnis vielleicht weniger zurück, weil es sich für uns viel normaler anfühlt. Und das sind alles so Themen, die halt super wertvoll sind. Oder auch Papa hat auf jeder Autofahrt mit irgendwelchen Kunden telefoniert, wo halt irgendwie nicht so einfach waren. Und wir haben da auch die Gesprächstechniken irgendwo gelernt und kopiert. Und das aber zum Beispiel erst dann wirklich zu schätzen gelernt, als wir in unserem ersten externen Arbeitgeberumfeld waren. Und dann bestimmte Kollegen und Kolleginnen meinten, ja, telefonieren traue ich mich nicht. Und für uns war es gerade zum Beispiel Telefon, wir wussten halt, wie man das Telefon abnimmt und dass man halt telefoniert und was man draus machen kann. Und das sind dann die positiven und schönen Punkte, die einprägen.
Voll. Total. Und was waren damals, als ihr dann gesagt habt, okay, jetzt gehen wir das halbe Jahr rein, das dann ja auch mit all den großen Projekten viel schneller verging, als ihr dachtet und auf einmal war ein Jahr rum. Was waren vor Start eure größten Ängste und Sorgen, die ihr mitgebracht habt und wo auch das halbe Jahr eigentlich der Testlauf war, um herauszufinden, treten diese Ängste ein oder diese Sorgen?
Also prinzipiell glaube ich, dass eine große Sorge schon die war, dass wenn wir jetzt die Entscheidung treffen, dass sie quasi lebenslänglich stattfindet und dass wir quasi für immer in dem Unternehmen drin sind. Und da hat uns einfach geholfen, dass wir gesagt haben, welche Entscheidung ist denn heutzutage für immer? Also natürlich haben wir eine Verantwortung und auch eine Zeit, aber ich meine, wenn wir mit 50 sagen, wir wollen jetzt was anderes machen, dann ist es auch unsere Freiheit, das zu tun. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor war, der uns in dem Punkt begleitet hat.
Ja, und ich glaube, ein anderer Aspekt war schon so dieses, dass uns die Familie schon zu dem Zeitpunkt auch extrem viel wert war und wir auch gesagt haben, wir möchten natürlich den Weg gemeinsam gehen, aber haben natürlich auch schon ein bisschen die Skepsis gehabt, okay, wenn man so viel mit der Zeit miteinander verbringt, wie können wir das so aufsatteln, dass es dann richtig gelingend auch funktioniert, dass Familie und Unternehmen Hand in Hand gehen dürfen. Und ich glaube, das war schon so ein Faktor, der mitgeschwungen ist, auch einfach diese Schwesternbeziehung, die wir ja haben und auch einfach schon immer sehr, sehr gut miteinander klargekommen sind, dass es einfach auch so weiter aufblühen darf durch das Unternehmerische, dass es sich eher gegenseitig befruchtet und so nochmal aufblühen lässt, als dass es dann irgendwie so wäre, dass mir vielleicht sogar dass es auseinanderbricht.
Genau. Ganz, ganz interessant, auch unter dem Aspekt, dass ich jetzt das Vorwissen habe, was nicht alle anderen haben, dass es ja noch eine dritte Schwester gibt und ich auch weiß, dass der Gedanke ist, dass die möglicherweise auch Teil von dass aus euch ein Trio wird in der Geschäftsführung. Und da mal die Frage ist, funktioniert, also was sind eure Gedanken dazu? Ihr würdet es nicht in Betracht ziehen, wenn ihr nicht daran glaubt, dass es funktioniert. Aber wie findet man dann noch den Platz? Ihr seid jetzt schon sehr eingespielt als Duo. Wie findet man dann einen Platz, jemandem Dritten so ein Feld zu überlassen, einen Freiraum zu überlassen und auch Felicitas die Chance zu geben, ihren Teil beizutragen? Was sind da so die Pläne, sofern sie sich dann wirklich final dazu entscheidet, den Schritt auch zu gehen?
Ja, also prinzipiell ist so, dass Felicitas natürlich von Anfang an gesagt hat, sie möchte das machen. Sie hat damals Papa in der Kaffeeecke gesehen, wie er Espresso getrunken hat und ein bisschen mit den Kunden gesprochen. Und dann hat sie gemeint, okay, Papa, deinen Job möchte ich weitermachen. Mhm. So, deshalb war für sie immer klar, sie möchte das.
Und wie alt war sie, als das verstanden
war? 5 vielleicht. Ja, okay. Also sie hat wirklich sehr, sehr früh Ja gesagt und hat auch das Unternehmen natürlich in einer anderen Phase erlebt, weil sie einfach einen anderen Altersunterschied nochmal zu uns hat. Und deshalb war es total spannend, als wir dann gesagt haben, wir machen das, dann war sie erst so, ach Mann, dann gibt es ja keinen Platz mehr für mich. Und Mama hat es dann zum Glück geregelt, zu sagen, wir finden für alle Platz, so in dem Punkt. Und auf deine Frage, wie die Rolle aussieht und wie das läuft, ich glaube, sie hat schon in dem Punkt erschwerte Bedingungen, weil sie halt einfach viel eher schon Ja gesagt hat und sich vielleicht auch gedanklich viel eher schon mit dem Weg auseinandergesetzt hat. Und da muss ich sagen, haben wir ein riesen Glück gehabt, dass wir halt einfach sehr frei in unserer Entscheidung waren und dann gesagt haben, hey, aber eigentlich merken wir, dass das Richtige ist. Und wir haben für sie jetzt wie eine Art ja, freien Platz, gerade jetzt in Bezug für Vertrieb beispielsweise. Das war jetzt einfach so ein Thema, was sie von sich aus auch gern machen möchte, dass da auf jeden Fall Raum wäre. Aber wenn sie jetzt sagt, sie möchte das nicht, dann ist auch gut. So
in und sie darf sich jetzt einfach gerade auch in dieser Zeit, was hier einfach eine richtig wichtige Phase ist, so nach dem Abitur und dann so diese ersten Jahre irgendwie auch im Studium oder eben in der Ausbildung, da passiert ja ganz viel in der Entwicklung und das soll sie auch einfach mit dieser Freiheit auch irgendwie genießen dürfen. Und klar ist natürlich schön, wenn sie dann immer wieder sagt, boah, mich interessiert das, wie läuft das gerade, aber sie darf die Zeit genauso nutzen, wie wir sie auch damals hatten. Das ist ganz wichtig, ja.
Aber die Frage, finde ich, ist bei ihr schon nochmal jetzt im Vergleich zu uns viel, viel präsenter. Weil wir wurden natürlich auch von klein auf gefragt, aber wir haben halt immer Nein gesagt. Und dann war das Gespräch auch beendet. Dann kam die Frage, ja, was wollt ihr dann machen? Aber bei ihr ist ja schon so, dass sie Lust drauf hat und auch dabei sein möchte, ist ja eher ein Ja. Und dann kommt aber gleich, ja, wann, wie sieht es dann aus und wie macht ihr das zu dritt und so. Und ich glaube, dass man da viel schneller auch in diese gesamten Überlegungsphasen reinkommt, wo wir es, finde ich, einen Tick leichter hatten.
Ja. Mhm. Wenn es bei euch für alle unerwarteter war, das war mehr so der Überraschungsmoment.
Ja, genau.
Und dann hattet ihr wahrscheinlich da weniger direkt diese Grunderwartungshaltungen von allen Seiten, sondern es war so ein bisschen, okay, ja, unerwartet und dann ging es halt auch schon los und auf einmal waren alle mittendrin. Und wenn wir bei dem Familienthema bleiben, du hast vorher gemeint, die zweite Generation zu sein hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil, hast du selber gesagt, war, dass man noch nicht ein Lebenswerk von 3, 4, 5 Generationen in dem Sinn beendet, sondern es wären jetzt nur in Anführungszeichen eure Eltern gewesen. Was sind die Nachteile an der zweiten Generation oder prinzipiell vielleicht in dieses Generationenthema ist, glaube ich, sehr spannend. Was waren die größten Reibungsverluste zwischen euch und euren Eltern? Die größten Themen, wo die größte, also unterschiedliche Blickwinkel da waren und halt einfach diese klassischen Generationenthemen.
Also ich würde sagen, dass einfach ein großer Faktor diese Spannung zwischen Tradition und Innovation war, weil einfach Mama, Papa, die haben diese Erfahrung mitgebracht, die haben gemerkt, okay, so laufen die Prozesse sinnvoll, da ist ein Bestand da, es sind einfach Strukturen da, die funktionieren und dann kommen wir so und bringen ganz viele neue Impulse mit und denken so, boah, wir wollen das ausprobieren, wir wollen das nochmal neu umstrukturieren, weil wir glauben, dass es dann noch leichter geht. Und dann kommen sehr, sehr viele Ideen und Input und auch so innovative Gedanken und dann clasht es erstmal so. Und da einfach immer wieder so aufeinander offen zuzugehen und zu sagen, boah, ich höre dich, ich sehe das, diese Idee, aber gleichzeitig weiß ich, dass zum Beispiel die Idee nicht funktioniert, weil ich habe einfach die Expertise der letzten Jahre. Das war schon so dieser Haupttriggerpunkt, so einfach, dass zwei Meinungen aufeinander gebrochen sind. Und da immer wieder dann diese Balance zu schaffen dazwischen und zu sagen, wir gehen wieder aufeinander zu, wir verstehen auch die Hintergründe, warum wer wie argumentiert. Ich glaube, das war so ein ganz großer Punkt, der uns schon auch manchmal sehr, sehr viel Energie gekostet hat und gleichzeitig, wenn man es geschafft hat, sich aufeinander einzulassen, dann war das natürlich auch großartig, was dann draus entstanden ist. So. Ja.
Gab es Momente, wo ihr dachtet, ihr schmeißt das Handtuch? Also egal, ob im Duo oder auch nur eine von euch, weil ihr dachtet so, okay, das ist gerade alles viel schwerer, als ich dachte, oder ich habe Angst um unsere Familienbeziehungen und ich mache jetzt hier Stopp. Und wenn es das gab, was hat euch dazu bewogen, zu bleiben?
Ja, voll. Also die Momente gab es auf jeden Fall und die gab es häufig. Und ich glaube, die Auslöser sind ganz unterschiedlicher Natur und vielleicht sind die Auslöser auch nicht mal immer benennbar, sondern es ist oft auch ein Ansammeln von verschiedenen Themen, die dann irgendwann überkochen. Und tatsächlich war der entscheidende Punkt dann, dass wir externe Unterstützung geholt haben. Also wirklich ein externer, neutraler Blick auf die ganzen Themen und auch einfach mal wieder die, ich sage jetzt mal, die Probleme so anzusprechen, dass sie am Ende halt irgendwie banal waren.
Mhm.
So, für uns war das in dem Moment, wir dachten wirklich, die Welt geht unter. Aber von neutraler Sicht und von außen war es halt gar nicht so wild, als wir eigentlich dachten. Aber du brauchst halt eben diesen Blick. Und ich glaube, wenn wir in der Situation nicht den Mut auch gehabt hätten zu sagen, hey, wir brauchen jetzt einfach einen neutralen Blick von außen, dann wären wir heute nicht an dem Punkt, wo wir sind.
Mhm. Wenn wir da jetzt, also gerade das Thema Rebranding, Markenrelaunch, das vorher angesprochen, ist ja auch immer so, da ist da wahrscheinlich auch so, warum brauchst du das jetzt? Das hat doch jetzt so funktioniert oder das, wir haben das doch damit jetzt aufgebaut. Warum das? Was sind am Ende Argumente, die da helfen oder die da irgendwie auch einen gemeinsamen Nenner schaffen? Wie seid ihr da vorgegangen? Das finde ich bei Marken oder bei allem, was dann auch so sichtbar nach außen getragen wird, ist es ja auch, dass man sonst vielleicht schnell persönlich nimmt als der Gründer der Firma und so denkt, warum, das hat doch jetzt so funktioniert. Also das ist der klassische Satz, das hat doch funktioniert, das war jetzt schon immer so. Da macht man immer so Witze drüber, aber es ist ja irgendwie auch verständlich, dass sich jemand so denkt, ich habe das damit jetzt 20, 30 Jahre sehr erfolgreich geführt. Warum? Was hat da geholfen oder wie seid ihr da vorgegangen?
Also ich glaube, ein großer Faktor war schon, dass wir einfach immer wieder sehr stark kommuniziert haben und viele Gespräche gesucht haben, auch mit Papa, der am Anfang so gemeint hat, ja, ihr könnt es schon machen, aber ja, dann drucken wir auf jeden Fall beide Logos immer ab. Und ich so, ich glaube, das Konzept nicht ganz 100% durchdrungen, dass es dann entweder das alte gibt oder halt in dem Fall das neue. Und da war dann schon erstmal so persönlich so ein bisschen angegriffen. Das passiert halt wirklich tatsächlich ganz schnell. Und dann hat er aber irgendwann dann auch so ein bisschen rausgelassen, dass es immer mal wieder auch von außen schon Kritik gab an dem Logo. Und da mit den Personen von außen konnte er ganz gut so das nachvollziehen, warum wir das natürlich auch umkrempeln möchten. Und dann hat er gemeint, okay, ja, wenn ihr meint und jetzt schauen wir das mal an, was ihr für Ideen habt. Und dann also wirklich ihn einfach auf den Prozess mitnehmen, das war eine ganz entscheidende Rolle. Und ihn da auch einfach erklären, warum, wieso, weshalb. Und dass es jetzt nicht einfach nur so ein Hirngespinst ist und einfach so, ja, brauchen alles neu, sondern dass es auch ein Fundament hat. Und das Coole war dann einfach durch das, dass wir wirklich diese Story dahinter haben und ihn da auch eigentlich, also er ist ja letztendlich auch eine wichtige Geschichte hinter diesem Logo. Das war, glaube ich, dann für ihn so einleuchtend. Und plötzlich hat er dann auch, als es dann alles rauskam, so gesagt, boah, ich fühle es jetzt richtig und ich merke, das geht mit mir auch irgendwie in die Verbindung und ich bin da auch stolz drauf, dass wir da jetzt so einen mutigen Schritt gegangen sind. Und also ich glaube, zusammenfassend ganz klar die Kommunikation und einfach auch die andere Generation dann einfach mitnehmen auf dem Weg, dass es nicht einfach nur so aus Lust und Laune ist, sondern wirklich ein Fundament hat. Ja.
Und neben dem, dass natürlich eure Eltern schon da waren, sind es ja auch, ich glaube, 60 Haller-Raketen, wie ihr ja auch gern zu euren Mitarbeitern sagt, die schon da waren, größtenteils. Wie haben denn die den neuen Wind wahrgenommen? Weil auch da, Veränderung ist nicht jedermanns Sache. Menschen tun sich mit Veränderungen teilweise schwer und da, die waren gewohnt, wie eure Papa und eure Mama das gemacht haben, geführt haben, geplant haben. Wie hat das funktioniert, so da diesen Schiff zu schaffen oder euch auch zu platzieren?
Ja, also ich glaube, uns hat auf jeden Fall geholfen, dass wir jetzt nicht ganz fremd waren. So, das heißt, wir sind ja schon immer irgendwie im Kontakt gewesen und die haben ja auch unseren beruflichen Weg begleitet. Das war ein ganz großer Vorteil. Und trotzdem macht das natürlich was mit einem. Ich meine, wir haben ganz viele Mitarbeitende, die uns von Kind an kennen. Und dann hast du irgendwie deine Kinder, die plötzlich groß sind, dann sind die im Unternehmen, dann weiß man ja nicht so richtig, was passiert da jetzt und sind die jetzt plötzlich meine neuen Chefs und Schreiben die mir jetzt was vor oder wollen die jetzt alles verändern oder also ganz viel Fragezeichen, die auch drin sind. Und das war natürlich ein Prozess, die da zum einen mitzunehmen, aber gleichzeitig auch zu sagen, hey, wir gehen einfach Schritt für Schritt durch. Und trotzdem sind wir halt im Verhältnis durch die ganzen Transformationsprozesse schon rückblickend in einer ordentlichen Geschwindigkeit durch. Und es war, glaube ich, auch für die nicht immer einfach, wieder zu sehen, was alles drin ist und auch zu sehen, okay, was kommt als Nächstes. Und ich glaube, dass wir jetzt zu einem Punkt sind, wo die auch wissen, wie wir sind, wo wir gemeinsam auch irgendwie viele Themen schon durchgegangen sind und wo mittlerweile einfach eine sehr besondere Verbindung da ist, zu sagen, okay, wir wissen, wir müssen auch irgendwie dranbleiben und vorangehen. Und gleichzeitig geht es halt nur, wenn dein Team auch offen ist und mitgeht. Weil wenn die ganze Zeit sagen, nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht, dann können wir ja noch so tolle Ideen haben. Und da kommt wirklich mittlerweile ganz viel auch aus dem Team raus. Die meisten Impulse eigentlich sind aus dem Team, die man dann umsetzt. Ja.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Haltung sich auf der Etappe wirklich verändert hat. Also, dass die auch merken, boah, da passiert so viel und es entsteht wirklich Großes, wenn wir da mitziehen und auch flexibel mitgehen. Und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wie Romina gesagt hat, dass sie hier wirklich auch mitgestalten wollen, weil sie merken, boah, da können wir nochmal mehr Elan aufnehmen, so auf den ganzen Weg. Ja.
Cool. Das führt mich zu einer etwas spitzen Frage, die, glaube ich, aber ich bin nicht die Erste, die euch die stellen wird. Ihr seid also Frauen in der Handwerksbranche. Und wie war das für euch? Oder wie ist es auch jetzt noch für euch? Ich glaube, ihr seid immer noch, das ist jetzt eine Vermutung, unterrepräsentiert im Handwerk als Frauen, als Geschäftsführerinnen, als weibliche Geschäftsführerinnen. Nehmt mich da mal mit, wie das war und wie das auch sich entwickelt hat vielleicht seit eurem Start vor 5 Jahren.
Ja, also prinzipiell war es ja so, dass wir eigentlich von Geburt an mit der Frage konfrontiert wurden, weil natürlich, wenn also Papa damals als offizieller Handwerker und Gründer, war natürlich die Frage, okay, du hast nur Mädels, wer macht dann deine Firma weiter? Also dieser erstgeborene Sohn, der diese klassische Handwerkerlaufbahn macht und am besten noch den Betriebswirt des Handwerks und so, das ist schon das Paradebeispiel, was gesellschaftlich verankert ist. Heute müssen wir sagen, dass es für uns persönlich keine Rolle spielt, weil wir auch nicht so erzogen wurden. Also es war immer klar, macht, was ihr wollt und ihr könnt auch alles machen und schiebt es nicht auf irgendwelche Geschlechterrollen, sondern geht einfach auf den Mensch ein und so würden wir es auch sagen. Und wir haben das große Glück, dass wir auch gerade im Handwerk selber, also wir haben einen höheren Frauenanteil, gell? Wir haben gerade wieder ausgerechnet.
Bei euch jetzt?
Ja, genau, im Team, das ist eine. Und wir haben auch bei den Azubis aktuell nur Mädels und wir haben auch schon viele Jahre, bilden wir Handwerkerinnen aus. Und für uns spielt es auch gar keine Rolle, weil die packen an, die machen das und die können das auch richtig gut. Und trotzdem sind wir riesen Fans von diversen Teams. Also ich glaube, wir wollen das nicht so auf die Geschlechter setzen, sondern einfach zeigen, hey, wenn du als Frau Lust hast auf Handwerk, mach das. Wenn du als Mann Lust hast, mach das. Aber setz dich nicht aufs eine oder andere mit rein. Und trotzdem war es ein Punkt und ist auch bis heute ein Punkt. Wir durften diese Woche jetzt schon bei einer besonderen Veranstaltung sein, 125 Jahre Handwerkskammer Baden-Württemberg. Und wir haben beide festgestellt, dass wir eben als junge Frauen deutlich unterrepräsentiert waren.
Vielleicht da auch ganz spannend, weil nicht jeder weiß, einfach auch der Vollständigkeit halber, was genau bedeutet denn Raumgestaltung oder auch eure Auszubildenden, was für Ausbildungsjobs sind es denn? Also was sind es für Ausbildungsberufe? Weil Handwerk ist so, unter Bäcker und Metzger und Fliesenleger kann sich jetzt jeder sehr schnell was vorstellen. Vielleicht da auch einfach, was ist es denn, was genau bedeutet Raumgestaltung, womit beschäftigt sich das Handwerk?
Also grundsätzlich ist so, zur Einordnung geschichtlich ist der Raumausstatterberuf eben in den Schlössern früher entstanden. Das heißt, die Raumausstatter sind ins Schloss und haben dann eben die Räume eingerichtet. Das ist eigentlich historisch ganz interessant. Genau, und wir dürfen eben Boden verlegen, also wirklich von Parkettböden über Mineralböden, Teppich, also die ganze Bandbreite. Dann natürlich haben wir eine eigene Näherei, wo wir Gardinen fertigen und nähen. Dann eine Polsterei, wo wir alte Möbel neu aufpolstern. Und das Thema Wandgestaltung spielt noch eine Rolle, wobei wir da nicht so stark im Fokus sind bei uns jetzt im Betrieb. Und eben dann bei uns jetzt noch im Speziellen lernen die auch direkt noch draußen im Garten markisenplastische Sonnensegel zu montieren. Also da ist das Spektrum noch weiter. Also eine ziemlich coole Bandbreite im Gesamten.
Was aber auch, glaube ich, wieder zeigt, das ist natürlich sehr gestalterisch. Also so stelle ich es mir ja auch vor, so alles rund um die Näherei und dieses, okay, etwas zu gestalten, was wahrscheinlich auch häufig eher noch tendenziell eher weiblichen Stärken oder oft mehr entspricht, weshalb ihr wahrscheinlich auch schon noch so viel, also so viele weibliche Azubinen habt. Da wäre ja fast sogar in dem Zusammenhang spannend, da sogar mal wieder einen Mann dafür zu begeistern, dass der jetzt sich mit dem Thema, wie näht man und wie gestaltet man, wie polstert man auf, beschäftigt. Also es ist vielleicht auch bei euch nicht das Handwerk wie der Fliesenleger, wo ich sehr sicher bin, dass der sehr, sehr stark noch immer männlich dominiert ist, weil es körperliche Arbeit ist, was Frauen genauso können. Aber ist vielleicht auch bei euch einfach nochmal weiblicher angehaucht oder ist das Schluss?
Ja, es ist tatsächlich ein spannendes Klischee, weil viele eben denken, dass sie ganz viel gestalten können. Aber tatsächlich ist es bei uns auch so, dass wir einen ganz klaren Fokus auf Bodenbeläge haben. Das heißt, die sind wirklich auf der Baustelle und sind da auch echt bei knackigen Bedingungen unterwegs. Und die müssen die Maschinen reintragen, die haben die Spachtelmasse-Säcke dabei, die haben wirklich richtig körperliche, anstrengende Arbeit, was aber natürlich abgerundet wird über das ganze Stoffthema. Aber die müssen auf jeden Fall auf der Baustelle so richtig anpacken. Also deshalb ist schon richtig. Und da ist auch wirklich ein männerdominierter Bereich nach wie vor. Das ist so, weil Baustelle ist einfach immer noch männlich orientiert. Und trotzdem bin ich bei dir, es ist quasi der schönste Part, wenn wir jetzt im Bauausbaugewerbe sind, weil du ja die Fertigstellung von einem Raum irgendwie mit begleitet.
Voll interessant. Ich glaube auch, das ist für alle, die jetzt zuhören, weil erstens habe ich ja jetzt auch in einem Klischee gedacht und weil das tatsächlich für mich ein Ausbildungsberuf ist, der mir nicht so geläufig ist, wie gesagt, die Klassiker vom Bäcker über Metzger bis zum Fliesenleger. Wenn wir schon bei Klischees sind, da gibt es ja noch mehr. ich habe vorhin schon gesagt, einmal ist das Thema Frauen und Handwerk, aber es ist auch noch so, Frauen und Karriere, auch unter dem Aspekt, dass ihr vorher meintet, es wurde immer so nach dem erstgeborenen Sohn auch gefragt. Und ich glaube, dass Frauen und Karriere, also es ist ein sehr präsentes Thema und auch immer üblicher und es ist auch gesellschaftlich sicher schon viel im Gange, dass es uns als Frauen leichter machen soll, beides unter einen Hut zu bringen. Aber was sind eure Gedanken dazu? Sind es auch Sorgen, die ihr euch macht, wie ihr das mal unterbringt, wenn ihr euch vorstellen könnt, irgendwann auch Familie zu haben? Wie nehmt ihr das Thema wahr?
Also grundsätzlich ist natürlich immer durch allein unser Geschlecht natürlich vorgegeben, dass man sich da Gedanken macht und auch von außen damit konfrontiert wird. Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Und gleichzeitig haben wir halt einfach gemerkt, dass durch das, dass wir auch gemeinsam diesen Schritt in diese Führungsverantwortung gemacht haben, das natürlich auch ein Backup ist. Also, dass wir einfach zu zweit diese Rolle antreten, hat natürlich auch den Gedanke, wenn wir wirklich diesen Familienwunsch haben, dass dann halt auch der Speck da wäre, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, die eine Person die Geschäftsführung weitermachen kann, die andere in Familienauszeit ist oder eben halt im Mutterschutz. Und das ist natürlich ein Konzept, wo so angedacht wäre. Aber letztendlich, was die Zukunft bringt, wissen wir im aktuellen Moment ja sowieso nicht. Und genau, aber so wäre es auf jeden Fall denkbar. Plus, ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass natürlich Oma, Opa auch da wären, wo man Unterstützung dazu holen kann. Und schauen wir einfach mal, was die nächsten Jahre noch bringen. Und ich glaube aber, was schon auch noch ein Riesenpunkt ist, dass einfach das gesellschaftlich noch so viel Bedarf hat. Also was wir auch sehen, wenn man eben dann nicht die familiäre Unterstützung noch im Background hat oder das Modell so fahren kann, dass wir da uns wirklich noch sehr, sehr stark als Gesellschaft weiterentwickeln dürfen, dass es Konzepte gibt. Und es kann nicht sein, dass einfach selbstständige Personen kein Elterngeld kriegen und keine Unterstützung. Ich glaube, da muss es weitergehen.
Voll, kann ich so unterschreiben. Als jemand, der jetzt keine Schwester hat, die das Ganze mit einem macht, habe ich natürlich beispielsweise dieses Backup oder diese Option nicht. Und versuche auch, das so zu sehen, dass ich mir denke, im Moment ist es noch nicht der Fall und es finden sich dann Lösungen, wenn es soweit ist. Aber ja, da ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg. Aber klar, das ist bei euch jetzt natürlich mit dem Schwestern-Duo oder irgendwann auch Trio eigentlich noch mal ein ganz großer Pluspunkt und noch mal eine ganz große Möglichkeit, sich da irgendwie gegenseitig zu unterstützen, beziehungsweise da auch ein bisschen Freiräume zu schaffen und sich langfristig halt auch zu überlegen, okay, wie kann unser Arbeitsalltag aussehen, sodass wir beides vereinbaren können. Das ist nämlich das Schöne in der Selbstständigkeit, dass man Gestaltungsspielraum hat. Das hat zum Beispiel ja nicht jeder, dass wir uns halt überlegen können, wie gestalte ich meinen Arbeitstag oder wie kann ich da irgendwie auch rechts und links vielleicht was verändern oder anpassen an Arbeitszeiten, Arbeitsstrukturen und Verantwortungsbereichen. So.
Voll, und trotzdem muss man aber sagen, dass das eine Frage ist, die einfach viele junge Menschen, aber auch junge Frauen beschäftigt, und was mir einfach super wichtig ist, ich finde, dass wir nicht anhand von wir sind Frauen oder Männer oder jung oder sonstiges und dass die Familienplanung dann Einfluss hat auf die berufliche Entscheidung oder dass jemand nicht in die Selbstständigkeit geht aus Angst, dann nachher bei der Kinderplanung keinen guten Plan zu haben. Und ich glaube, dass wir da einfach nochmal viel aus systemisch irgendwie regeln müssen, dass das in Zukunft funktioniert und eben nicht die Hemmschwelle darstellt für junge Personen.
Mhm. Finde ich auch schön, weil ich auch weiß, dass ihr beide da ja auch tatsächlich immer wieder in eurer Sichtbarkeit, in allem, was eure Personal Brand angeht, ja auch als Vorbilder damit irgendwie auch so vorausgehen könnt. Sowohl fürs Handwerk als auch für Frauen in Führung und dementsprechend auch in diesem Frauen und Karriere und vielleicht irgendwann dann auch mal Mutter sein und trotzdem in der Karriere und bleiben und da irgendwie beide Rollen miteinander zu vereinbaren.
Voll. Und wir haben natürlich auch ein Beispiel, dass es bei uns halt auch so funktioniert hat. Also ich meine, Mama, Papa, die waren ja auch beide Vollgas am Arbeiten und wir sind ja auch da, deshalb.
Also soll ich jetzt auch
was? Wir wissen schon, dass es auch funktionieren kann, wenn man halt bereit ist, auch irgendwie eine extra Meile gehen zu wollen. Aber es funktioniert.
Ja. Das führt mich sehr gut zum Klischee Nummer 3, dann haben wir es auch mit den Klischees, aber Mama und Papa sind da, wir waren jetzt auch so, okay, ihr habt es übernommen, das hat Vorteile, aber einer sagt ja dann auch, ja, ihr setzt euch ja ins gemachte Nest, das ist ja jetzt einfach, was es ganz sicher nicht ist, aber wie geht ihr mit diesem Vorurteil um oder was sind überhaupt eure Gedanken dazu?
Ja, also das ist tatsächlich ein Vorurteil, mit dem man oft konfrontiert wird. So, ach ja, du hast ja gut, du hast eine fertige Firma, die du übernimmst. Und unsere Antwort ist dann immer, hoffentlich ist die Firma nicht fertig, weil wenn die Firma fertig ist, dann war es das auch. Also eine Firma, die fertig ist, funktioniert einfach nicht. Und ganz spannend ist dann immer, dass wir die Rückfrage stellen. Und ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, dass wir ein riesen Nachfolgethema in Deutschland haben. Wir haben unglaublich viele Unternehmen, die nicht weitergeführt werden, entweder aus der Familie oder auch von extern nicht. Dass wir mittlerweile einfach sehr gern antworten, wenn du das so spannend findest, können wir super gern Kontakt herstellen zu einem Unternehmen, der oder die noch keinen Nachfolger in hat und wir können das arrangieren.
Geil.
Und spannend ist dann immer die Antwort zu hören, weil dann immer ganz schnell kommt, ja, aber das bedeutet ja, dass ich noch nicht über die Branche Bescheid weiß. Das bedeutet ja aber, dann bin ich ja selbstständig, das heißt ja dann, dass ich Verantwortung tragen muss, das heißt ja dann, dass ich Mitarbeiter habe, das heißt ja, ich muss ja innovativ bleiben. Und was ist, wenn vielleicht der Markt mal nicht so ist, dass es irgendwie Sicherheit und übrigens, ich verdiene ja jetzt trotzdem so viel in meinem sicheren Corporate Job, was super cool ist, aber wenn ich da jetzt rausgehe, heißt es ja vielleicht, dass ich am Anfang gar nicht so viel verdiene und das weitergeht. Und wie kann ich das machen mit den Krediten und so? Und also ich könnte das jetzt ewig ausführen. Das sind dann die Bedenken, die kommen. Und da haben wir jetzt, also ich glaube, wir können jetzt spontan 5 Beispiele genau aus dieser Situation sagen. Und das erklärt dann eben auch das Thema gemachtes Nest. Also natürlich haben wir ein Privileg, dass das Unternehmen irgendwo schon läuft und da ist. Und wir sind da auch sehr dankbar drüber. Und trotzdem wird es halt nur Bestand haben, wenn wir auch unsere Energie, Zeit und Ressource reinstecken und eben auch sagen, wir sind bereit, die Verantwortung zu tragen.
Voll. Und da ist ja auch, ich weiß nicht, ob es unbedingt leichter ist, was zu übernehmen, was schon da ist oder was neu aus dem Boden zu stampfen. Ich glaube, das ist einfach nur verschieden. Es hat einfach nur verschiedene Chancen und Möglichkeiten und Risiken und Herausforderungen. Weil gleichzeitig muss man auch sagen, ihr habt halt auch mit dem Tag der Übernahme dann auch die Verantwortung für 60 Mitarbeitende und deren Familie. Das heißt, wenn ihr nicht funktioniert und performt und guckt, dass die Firma weiter läuft, dann hängen da ganz viele weitere Menschen dran. Und da vielleicht eure Gedanken zum Thema, wie geht man denn mit dieser Verantwortung um? Wächst man da rein? Habt ihr da Mechanismen? Wie viel schlaflose Nächte hat euch das auch bereitet, zu wissen, auf einmal da ist schon ein Gewicht auf der Schulter?
Also ganz ehrlich, unzählige. Einfach aus dem Grund, man hat es natürlich von Mama, Papa schon auch mitbekommen, wie das letztendlich so ist, mit dieser Verantwortung umzugehen. Aber gleichzeitig, wenn man dann wirklich an dieser Spitze steht, dann nimmt es in den ersten Wochen einen einfach nochmal so viel mehr mit, weil das einem noch viel, viel bewusster wird. Und das wäre einfach gelogen, wenn man da noch also ganz gelassen durch den Tag läuft, weil man einfach auch weiß, man hat ja auch Bezug zu den Personen. Wir sind ja einfach sehr, sehr nah dran an den Mitarbeitenden und dementsprechend, ja, es nimmt einen mit. Und gleichzeitig hat es natürlich auch das Pendant dazu, dass man diesen Gestaltungsspielraum auch hat. Und die Verantwortung ist der eine Punkt, aber das können wir mit unsere Rolle und mit dem Unternehmertum, was wir haben und sind, auch für einen Impact irgendwie liefern für diese Familien, die da dran stecken. Und auch einfach unser großes Ziel ist ja wirklich Arbeitsplätze zu schaffen in der Region, wo Menschen gerne hinkommen, wo einfach auch die kommen und eine sinnerfüllte Tätigkeit haben. Und das ist definitiv beim Handwerk so. Und dementsprechend, ja, es ist Verantwortung und gleichzeitig, wenn man sich das dann bewusst macht, dass es halt auch dann eine ganz positive Seite hat, dann wird es irgendwie, kommt es in Relation.
Und vielleicht auch ergänzend, zum Glück machen wir uns eben nicht jeden Tag Gedanken über diese Frage. Also es kommt dann eher immer wieder mal so von außen, boah, schon ordentlich, was ihr da tragt. Aber wenn wir uns da jeden Tag Gedanken drüber machen würden, dann funktioniert es irgendwie auch nicht. Deshalb die Energie auch zu nutzen für die Seiten, die halt einfach sehr, sehr positiv sind.
Was würdet ihr beide jeweils sagen, was ist die schönste Sache an eurer Rolle oder an dem Job, den ihr macht?
Also für mich sind es definitiv die Menschen, mit denen wir jeden Tag Zeit verbringen. Und man sagt ja auch, man verbringt mit seinem Team, mit seinen Kollegen mehr Zeit als mit seinen Partner zum Beispiel zu Hause oder auch mit seinen Families. Und für uns auch das große Privileg, dass wir wirklich auch mit Mama und Papa so viel Zeit verbringen dürfen. Es gibt einfach viele, die vielleicht schon ihre Eltern nicht mehr haben oder die vielleicht auch gesundheitlich an einem anderen Punkt stehen. Und dass wir da einfach jeden Tag so nah auch dran sein können an unseren gemeinschaftlichen Projekten und auch Erlebnisse schaffen vor Ort, das ist einfach super, super beeindruckend und ja.
Ich würde definitiv Toll. Die Kunden noch ergänzen. Wir sind ja 80% im Privatkundensektor. Das heißt, wir dürfen die schönsten Wohnungen und Häuser ausstatten. Und dann, wenn wir dann E-Mails bekommen oder Nachrichten oder sogar die Kunden dann live irgendwie vorbeikommen und sagen, boah, ich wollte mich nochmal bedanken für die großartige Arbeit. Es war nicht selbstverständlich, dass wir pünktlich gekommen sind und das also in so einer Perfektion ausgeführt wurde, das macht einen natürlich schon unglaublich stolz.
Und dann natürlich haben wir das beste Produkt, was es überhaupt gibt, weil wir schaffen Räume und Begegnungen finden in Räumen statt und dementsprechend bringen wir dazu auch noch einen Beitrag. Und ich meine, wir lieben einfach Wohnen, wir lieben Häuser, wir lieben das Einrichten. Deshalb auch da haben wir einfach ein unglaubliches Glück, dass wir in dem Feld unterwegs sind.
Richtig schön. Merkt man euch auch an. Die Antwort ist euch beiden jetzt sehr, sehr leicht gefallen. wenn wir jetzt Richtung Ende nochmal in euch als Personen sprechen, so 5 Jahre später oder allgemein, egal, es muss jetzt gar nicht seit dem Einstieg in Betrieb sein. Wovon wünscht ihr euch heute, ihr hättet es schon früher gewusst oder verstanden? Was ist sowas, was rückblickend, wo ihr so denkt, boah, da habe ich mich voll unnötig an irgendwas aufgehängt oder mir Sorgen gemacht. Oder ich hätte einfach nur gewusst, viel früher gewusst oder gecheckt, dass das so ist oder so möglich ist.
Also ich mache mal den Aufschlag. Weil, ja, also bei mir war schon der große Punkt einfach so, dass ich mir unglaublich oft Gedanken gemacht habe und den Kopf zerbrochen habe mit so, boah, was denken die anderen, wenn ich das jetzt so und so entscheide, wenn ich ja, den Weg jetzt so und so gehe, da habe ich mich einfach unglaublich das Leben auch schwer gemacht, so. Und da einfach zu wissen, hey, also ganz dem Motto, let them, du gehst einfach tough deinen eigenen Weg und einfach auch zu sehen, wenn man
diesen Weg einschlägt, was alles möglich ist und wo man auch nach 5 Jahren irgendwie landen kann, ist einfach super beeindruckend. Und ich glaube, wenn man sich auch so auf diese Persönlichkeitsentwicklung in dem Prozess von einer Nachfolge einlässt, dann kann man einfach richtig viel erreichen. Und dann wächst man auch über so, ja, die Gedanken raus, hey, das ist so viel Verantwortung, zu wow, was für eine Chance, was man gerade in dem Moment ergreifen kann. Und kann einfach auch viele Schatten hinter sich lassen. Also für mich war es anfangs wirklich ein Thema, so wirklich diese, ja, wenn dann Mitarbeiter mit gewissen Themen kamen, dass man dann situativ gleich richtig entscheidet und vorangeht und da einfach drüber hinauszuwachsen und einfach da auch stolz im Dialog zu sein, das ist schon unglaublich toll.
Bei dir?
Boah, das ist jetzt, also das war jetzt eine gute Steilvorlage. Ich glaube, was wir am Anfang viel gemacht haben, war, uns Gedanken zu machen, auch zu inhaltlichen Sachen, die vielleicht als Anmerkungen kamen, wo wir uns einfach viel persönlich zu Herzen genommen haben, die aber gar nicht mit uns als Person was zu tun hatten, sondern oft vielleicht auch mit der Senderperson. Und dass wir da einfach früher schon gesagt hätten, ja okay, es gibt immer zu allem irgendwie eine Meinung. Und natürlich hören wir zu und wir hören uns das an, aber dann passt es auch wieder. Und ich glaube, dass da ergänzend zu dem einfach wir wahrscheinlich schneller sagen können hätten, ja, passt.
Ja, klassischer Lernprozess, kann ich auch so unterschreiben.
Oder? Also,
ja, das ist diesen inneren Frieden wahren oder so dieses, wo sind meine Grenzen, wie viel lasse ich an mich heran? Mhm. Oder auch dieses, was du schon gesagt hast, Olivia, mit dem, was denken andere. Sich davon zu lösen, schafft ungemein viel Freiheit und viel Gestaltungsspielraum auch und macht extrem viel mehr möglich, als man anfangs vielleicht für möglich gehalten hätte. So. Mit Blick in die Zukunft, jetzt haben wir gerade diesen Blick in die Vergangenheit gehabt, mit Blick Richtung Zukunft, was ist euer großer Wunsch für die Arbeitswelt der Zukunft und oder das Handwerk der Zukunft?
Ja, also für beides in Kombination vielleicht, weil also wir wünschen uns schon, dass Eltern in Zukunft stolz drauf sind, wenn ihre Kinder ein Handwerk lernen und auch stolz sagen, mein Kind lernt ein Handwerk. Ich glaube, dass wir nach wie vor ein großes Feld zwischen beruflicher und akademischer Bildung haben. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen beide Wege. Aber wir brauchen die Wege vor allem angepasst auf die verschiedenen Talente und Fähigkeiten der Menschen. Und nur so können wir Gesellschaft gestalten. Und ich hoffe einfach, dass in Zukunft auch noch mehr die sinnerfüllte Tätigkeit als Fokus setzen. Jetzt ein Part kann Handwerk sein, da die Sinnerfüllung zu finden. Wir haben aber auch unglaublich viele andere Felder, wo diese sinnerfüllte Tätigkeit mit drin ist. Aber ich bin einfach überzeugt, dass nur Menschen, die gerne ihren Beruf ausüben, am Ende Gesellschaft wachsen lassen können.
Schön. Das war schon so perfekt, oder?
Ja, ich glaube, das ist nicht mehr zu hinzufügen. Das war echt sehr, ich glaube, das bringt es eindrücklich auf den Punkt und ist auf jeden Fall was, wenn wir alle überlegen, wir würden mehr von dem tun, was uns wirklich beflügelt und antreibt und uns leicht fällt, wie viel besser wird es jedem Einzelnen gehen, was in der Summe dazu beiträgt, wie viel besser wird es der Gesellschaft gehen, weil jeder Einzelne wieder zur Gesellschaft beiträgt. Das ist ja der klassische, also so dieses, so funktioniert ja auch Gesellschaft. Deswegen würde ich mich dem auch anschließen. Also hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann meine letzte Frage an euch beide. Was ist eure größte innere Überzeugung oder ein Leitspruch oder euer liebster Kalenderspruch, den ihr gern teilen würdet, weil es was ist, was euch immer antreibt oder was ihr euch selber sagt oder Freunden sagt, wenn die am Hadern oder Zweifeln sind. Gibt es da irgendwas, was euch sofort einfällt?
Ich glaube, das Motto, wenn du dir es erträumen kannst, dann kannst du es auch erschaffen. Einfach aus dem Grund, man braucht große Träume und man braucht große Ziele, dass man einfach auch einen Horizont hat, der in einem so, ja, antreibt und einfach losgehen und Step by Step und plötzlich sieht man dann, wow, was hat sich jetzt entwickelt und manchmal unmöglich so, wenn man auch sich Jahresziele beispielsweise steckt, aber dann plötzlich ist man mittendrin und das ist natürlich ein unglaublich schöner Moment und drum, ja, große Träume bewahren.
Ja, und ergänzend vielleicht, du bereust nur die Dinge, die du nicht gemacht hast und ich glaube, dass das zum einen eine ganz gute Überleitung wieder zu unserem Anfangs Gespräch irgendwie bringt und gleichzeitig sind wir auch einfach der Überzeugung, dass wenn man Dinge probiert und mutig vorangeht,
zum einen, was entstehen kann und wenn es halt schief geht, dann ist ein Lernprozess und auch der gehört zum Leben. Und ich glaube, das in Kombination sollten wir uns viel öfter wieder vor Augen führen und vor allem auch leben.
Ja, voll. Bei mir ist es, den Mutigen gehört die Welt. Das ist auch eine ganz feste Überzeugung von mir, dass ich glaube, dass man, wenn man mutig ist und auch Dinge riskiert, nur dann auch Dinge entstehen können, wieder die so unfassbar krass und cool und toll sind, dass man sie davor vielleicht nicht mal auf seinem Vision Board hatte oder nicht mal stehen hatte, wenn man nicht mal dachte, dass diese Tür sich öffnet und es entsteht nur durch Mut. Und das, glaube ich, fasst auch ganz gut zusammen, was ihr und jetzt mit uns oder mit mir geteilt habt, so was euch angetrieben hat am Ende, so dieses, okay, lass es uns ausprobieren, lass uns mutig genug sein, diesen Schritt zu gehen, auch mit dem Wissen, ich kann zu jedem Zeitpunkt mutig genug sein, zu sagen, das ist nicht mein Weg. Das ist ja genauso mutig zu sagen, okay, das ist nicht mein Weg, das ist nicht für mich. Oder vielleicht kommt das auch erst in 10 oder 15 Jahren. Vielleicht kommt es nie, einfach zu sagen, okay, ich fange mutig was an, in dem Wissen, dass ich gar nicht die ganze Zukunft voraussehen kann und sollte, sondern es einfach eigentlich darum geht, den ersten Schritt zu machen, dann folgen die nächsten. Die ganzen Schritte führen uns irgendwo hin und zu jedem Zeitpunkt gibt es die Möglichkeit, rechts oder links wieder abzubiegen. Und ich finde, ihr seid zwei sehr, sehr tolle Beispiele dafür, dass Mut sich auszahlt, dass ihr beide was gefunden habt, gemeinsam sogar, für das ihr jetzt voll brennt und jeden Tag auch Vollgas gebt und so voller, mit ganz viel Herzblut auch drüber redet. Ich finde, das war sehr, sehr deutlich. Deswegen danke fürs Teilen. Danke auch fürs Teilen von all den Insights. Hat ja auch immer viel was mit sich öffnen und auch mit einer gewissen Verletzlichkeit zu tun. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin aber der Überzeugung, dass wir so auch andere, hoffentlich alle, die zuhören, dazu inspirieren können, öfter mutig zu sein und all eure Impulse, die ihr mitgegeben habt, auch ja, wirken zu lassen und nachwirken zu lassen.
Danke. Ja, danke, Hannah, für deinen Mut und danke auch, dass du mit deinem Podcast ein Format schaffst, wo es wirklich um die ja, Geschichten dahinter geht, die anderen Mut machen und inspirieren. Und deshalb, wir waren sehr gerne da. Danke.
Vielen Dank dir, hat richtig Spaß gemacht. Das freut mich, vielen Dank. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Folge 2. Bis dahin an alle, die fleißig zugehört haben, wir freuen uns über eure Kommentare, wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung oder wenn ihr uns auch auf LinkedIn selbstverständlich euer Feedback gebt und vernetzt euch natürlich mit Olivia und Romina unbedingt. Ich packe die Links in die Shownotes, da wo sie hingehören, sonst findet ihr die beiden aber auch ganz easy. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!